Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand.
So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Freunde, ihr wisst doch Bescheid, hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen die Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jedes Essen entscheiden können. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit Ihnen, Franz Kirsch und Joshua Feldkircher. Manchmal verrät die Größe eines Restaurants erstaunlich wenig über die Größe seiner Idee. Im Gegenteil, je kleiner ein Ort wird, desto weniger kann er sich verstecken. Hinter Ausreden nicht, hinter Konzeptpapieren auch nicht. Am Ende bleibt nur das, woran man wirklich glaubt. Ja, und genau deshalb wollte ich das arg verstehen. Die Gastronomie ist eine Branche, in der Wachstum fast schon als Naturgesetz gilt. Mehr Plätze, mehr Gäste, mehr Umsatz. Wer erfolgreich ist, soll größer werden. Umso spannender finde ich Menschen, die Erfolg offenbar anders definieren. Das arg in Hamburg gehört genau dazu. Ein kleines Restaurant, das sich nicht über Größe erklärt, sondern über Haltung. Über Produzenten, die mehr sind als Lieferanten, über ein Menü, das den Jahreszeiten folgt und über einen Raum, der mit derselben Sorgfalt gestaltet wurde wie die Gerichte selbst. Vor wenigen Wochen kam der erste Michelin-Stern hinzu. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Eine Auszeichnung, die Aufmerksamkeit schafft, Erwartungen weckt, Reservierungen noch begehrter macht. Viel spannender finde ich allerdings eine andere Frage. Kann ein Restaurant, das sich über Ruhe, Konsequenz und Nähe definiert, genau diese Haltung bewahren, wenn plötzlich alle einen Platz an seinen Tisch haben möchten? Joshua Feldkircher kennt die klassische Spitzenküche aus nächster Nähe. Franz Kirsch denkt Gastronomie über Gestaltung, Atmosphäre und Wirkung und gemeinsam haben sie mit ARK einen Ort geschaffen, der Fine Dining neu interpretiert, nahbar, bewusst reduziert und mit einer sehr klaren Haltung. Mich interessiert heute deshalb gar nicht in erster Linie, wie man einen Michelin-Stern bekommt. Mich interessiert vielmehr, was man bereit sein muss, nichts zu verändern, damit ein Stern am Ende nicht größer wird als die eigene Idee. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Hallo und moin moin, schön, dass ihr da seid, die beiden. Joshua, Franz.
Hi, grüß dich. Schön, dass wir da sein dürfen.
Aber guck mal, früher hätte man gesagt, jetzt darf man sich was wünschen, ne? Weil man das gleiche zur gleichen Zeit gesagt hat. Ihr habt, komm, wir fangen einfach mal schön an. Ihr habt beide einen Wunsch frei, den ich euch erfülle. Joshua, was wäre das?
Oh. Ja, ein bisschen Sonne nach Hamburg, ne? Das wäre schön.
Da gehe ich direkt mit rein. Es ist, es ist eine schön verregnete Zeit hier. Wie sich der Sommer so in Hamburg das gerne mal aussucht, aber das wird schon wieder,
würde ich sagen.
Also, das heißt, der eine wünscht sich Sonne und Franz, was wünschst du dir?
Das ist eine gute Frage. Also die Sonne, da gehe ich einfach mal mit rein, würde ich sagen.
Okay, ich finde, das sind herausragend gute Wünsche. Ich werde tun, was ich kann. Und jeder, der mich so ein ganz kleines bisschen kennt, der weiß, wie sehr ich Sonne liebe und wie sehr es mir leid tut, dass es in Hamburg nie so ist. Das heißt, ihr könnt euch wirklich sicher sein, dass ich mich drum kümmern werde. Schön, dass ihr beiden da seid. Wir haben jetzt kurz von der Sonne geredet. Wir müssen aber natürlich auch über einen anderen Himmelskörper sprechen, und zwar Sterne oder in eurem Fall einen Stern. An der Stelle wirklich mal herzlichen Glückwunsch, nachträglich noch einmal. Es ist nicht lange her, 14 Tage. Ihr habt tatsächlich einen Michelin-Stern mehr nach Hamburg geholt.
Ja, tatsächlich haben wir uns sehr gefreut, klar. Man ist ja da auf dieser Veranstaltung wirklich nur einmal im Leben. Also das ist ja nur, wenn man was bekommt, wird man ja eingeladen. Und deswegen haben wir uns natürlich auch entsprechend krachen lassen.
Wir haben es krachen lassen. Wir haben uns das auch nicht so wirklich ausgemalt. Natürlich irgendwie die letzten Monate ist es ein bisschen... ist die Wahrscheinlichkeit immer ein bisschen höher geworden. Aber genau, bis zu dem Moment denkt man trotzdem, ja, ach, also wir machen das so, wie wir es machen, und das ist ja gut genug. Und wir haben Spaß und es reicht. Aber genau, als wir dann da standen, zu dritt irgendwie, unser Name da aufgerufen wurde, war das schon ein sehr spezieller Moment. Aber auch einfach ein Moment, wo man sich halt einfach freut, dass man zu dritt irgendwie was geschaffen hat, was auch andere sehen. Und das halt dann wirklich zusammen zu feiern, war eigentlich das Wichtigste.
Ja, voll.
Ja.
War richtig cool.
Sagt Franz, was sagt Joshua?
Ja, du sitzt da ja wirklich in dieser Veranstaltung und du, klar, du bist eingeladen, aber du weißt ja nicht genau, was es gibt, ne? Also es gibt ja auch noch andere Awards und, ne? Also das ist ja nicht klar, dass du dann einen Stern bekommst, nur weil du eingeladen wirst. Und dementsprechend haben wir dann da schon gezittert und waren so, okay, was passiert heute?
Vor allem am Anfang, weil da ging es dann noch um das Mindful Voices Thema, also ist quasi der Ersatz Award für den Grünen Stern, der ja irgendwie die letzten Jahre relativ doll in Kritik geraten ist, und ja, da wurden halt Konzepte aufgerufen oder ein Konzept wurde aufgerufen und wir hatten schon eine E-Mail bekommen die Woche davor, dass wir da wohl mit im Spiel wären, und dann haben wir natürlich gedacht, oh nee, jetzt müssen wir da vor dem ganzen Saal über unser Konzept reden, was wir natürlich gerne machen im Prinzip, aber an dem Abend
waren wir schon sehr aufgeregt.
Muss man schon sagen. Natürlich.
Ja, über das Konzept vom ARK und von euch werden wir heute mit Sicherheit das ein oder andere Wort verlieren. Mhm. Ihr habt jetzt gerade ganz kurz gesagt, ihr drei. Wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, dann sind wir zu dritt im Studio und ich weiß ganz genau, dass ich mit dem ARK leider nicht viel zu tun habe. Das heißt, ich kann da einfach nur Gast sein. Der dritte ist bei euch im Bunde.
Das ist Julian Rickert. Das ist, ja, Joschi und Julian haben sich damals bei diesem Dennis Meyer kennengelernt, als sie Praktikum gemacht haben.
Mannheim.
In Mannheim. Und genau.
Das ist unser dritter Kompagnon, mit mir quasi die Küche leitet im Restaurant. Ist eher ein stillerer Charakter und er hat uns jetzt den Vortritt hier gelassen.
Genau, aber er hört bestimmt gerne zu, wenn es dann rauskommt. Dann freut er sich.
Das mit Sicherheit und die Grüße gehen natürlich raus. Wir können es ja mal ganz kurz verorten. Also Joshua und Franz, mit denen ich hier heute sprechen darf. Joshua ist die sichtbare kulinarische Stimme sozusagen eures Projekts, eures Restaurants. Du bist Koch, geprägt durch klassische Spitzenhotellerie, beispielsweise das Herlin im Hotel für Jahreszeiten. Auch hier gehen Grüße raus. Wir sind ja ein großer Fan von diesem Haus, ein noch größerer Fan vom Herlin und wir sind der größte Fan alle miteinander von Christoph. Und Franz, du bist Mitgründer, logischerweise, und Art Director. Also du prägst sozusagen den Raum, den Gastraum, die Atmosphäre, bist so ein bisschen der Master of Ceremony, was die visuelle Sprache und das konzeptionelle Denken des Restaurants angeht. Und alles in allem kann man sagen, ihr habt euch so ein Markenzeichen entwickelt. Also um das Ganze mal einfach zu verorten, das ist ein kleines Restaurant, das meine ich nicht despektierlich. Es ist nun mal so, es ist klein. Der Gang zur Toilette ist ab dem dritten Glas Wein auf alle Fälle ein kleiner Abenteuertrip, weil es geht eine kleine steile Treppe runter. Unten erwartet einen dann das Paradies und damit meine ich gar nicht nur das stille Örtchen, sondern es ist eine unglaublich große Auswahl an sehr edlen Weinen vorhanden, weil ihr eben aus Platzgründen das Vertrauen an eure Gäste mit Betreten des Restaurants aussprecht. Bitte lasst die Weinflaschen dort, wo sie sind. Wir entkorken selber. Also ihr habt eine begrenzte Anzahl von Plätzen, wenig Plätze, muss man einfach so sagen. Mhm. Ihr habt einen sehr starken Produzentenfokus. Ihr habt dieses eigene Freundebuch, auf das ich unbedingt zu sprechen kommen möchte. Ich war neulich bei euch essen und muss echt sagen, einer meiner Lieblingsgänge war dieses Freundebuch, mit so viel Liebe gemacht. Ihr serviert ein pescetarisches Menü mit fermentierten und konservierten Produkten und seit 2026, seit ein paar Wochen, also mit diesem Michelin-Stern. Ich muss diese blöde Plattitüde als Frage raushauen, weil ich finde, dass es bei euch wirklich Sinn macht. Konnte man damit rechnen, als ihr gepop-upt seid vor ein paar Jahren, dass jetzt etwas passiert, und es wird ja dazu führen, ob ihr wollt oder nicht, dass eigentlich sich Tag für Tag mehr professionalisiert hat und irgendwie auch musste?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben erstmal gestartet, Joshua, als quasi jemand, der seine Ausbildung abschließt in einem sehr schönen Haus, auch hier in Hamburg, ich, der seinen Architektur-Bachelor in dem Moment abschließt, und wir hatten einfach Lust, irgendwie unsere Arbeit zu sehen, also wirklich einmal was zu schaffen, wo wir dann auch direkt sehen, wie Leute darauf reagieren. Wir hatten ein paar Freunde noch im Schlepptau, Maxim und Luis, die auch Lust hatten, irgendwie sich ein paar Wochenenden freizustellen, um da dann mal ein Pop-up zu realisieren. Und dann ging das so los. Ich glaube, was aber, um auf deine Frage zurückzukommen, wichtig zu wissen ist, wir auch mit Julian jetzt zusammen, wir haben alle irgendwie diesen unbedingten Willen, aber auch die Lust daran, uns ständig ein bisschen zu verbessern, zu optimieren.
Also wir sehen das ja wirklich
als Projekt.
Und ein Projekt ist ja dazu da, irgendwie sich selbst zu verwirklichen und irgendwie ja das, was man sich vorstellt, irgendwie umsetzen zu können. Und das lebt ja davon, dass man dann auch immer wieder Sachen neu denkt und irgendwie verändert und sich freuen kann, dass irgendwas Neues passiert und nicht alles gleich bleibt.
Und das ist ja auch automatisch dadurch passiert, dass wir diesen Weg der Pop-Ups gewählt haben, weil wir halt mit einem sehr limitierten Budget, mit sehr limitierten Kapazitäten, ja auch dadurch, dass wir noch daneben gearbeitet haben oder studiert haben, gestartet sind und das dann so Stück für Stück aufgebaut haben. Also das erste Pop-Up irgendwie in der alten Druckerei bei Valerie Kaufeld, die uns da ihre Fläche zur Verfügung gestellt hat. Nee, das ist in im Konterhausviertel. Also die hat uns zwei Abende bei sich reingelassen, was ja auch schon ein sehr tolles, irgendwie ein toller Vertrauensbeweis war. Wir hatten, also ich selber hatte noch nicht so viel Erfahrung in der Gastro, außer eben bei ihr in der Weinbar zu jobben. Yoshi hatte eine ganz andere Erfahrung natürlich schon. Und wir sind dann da irgendwie aufgeploppt und das hat irgendwie gut funktioniert. Dann haben wir das nächste Ding gemacht, haben immer wieder das, was wir erwirtschaftet haben, reinvestiert und sind so eigentlich super organisch gewachsen, überhaupt gar nie. Also wir haben einmal, als wir das Restaurant dann geöffnet haben, haben wir dann einmal noch ein bisschen Geld leihen müssen, einfach aus den klaren Gründen, dass man eine Fläche übernehmen muss. Aber bis dahin war alles einfach, hat aufeinander aufgebaut. Und eben aus diesem Grund heraus, denke ich, dass wir das halt Stück für Stück einfach immer noch mal ein bisschen näher an die Vision bringen wollten, die wir von dem Ding hatten.
Ja, also ich war da noch aktuell in der Ausbildung, als wir das gestartet haben oder die Idee hatten. Mhm. Dann durfte ich ja im Herlin nach der Ausbildung anfangen. Und immer wenn wir Urlaub hatten, dass irgendwie das Restaurant geschlossen war, sind wir dann mit unseren Pop-Up-Ideen in die Umsetzung gegangen und haben mal ein Wochenende, mal eine Woche ein Restaurant bespielt und so unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Mir ist auch gerade eben eingefallen, das ist irgendwie ein totaler Full-Circle-Moment, weil ich, als ich in Mannheim noch gelebt habe, ich wusste, ich will Koch werden, ich will eine Ausbildung machen, aber ich wusste halt nicht wo. Und da habe ich Fiete Gastro gehört und mit Ingo C. Peters. Und das hat mich so inspiriert, dass ich gedacht habe, okay, dann ziehe ich jetzt nach Hamburg. Okay, macht da meine Ausbildung.
Ach, stark. Toll. Das ist tatsächlich ein Full-Circle-Moment. Und wenn man euch beiden jetzt so zuhört, dann findet man ehrlicherweise auch Idioten sicher schnell raus, dass genau das bei euch vorhanden ist, was man merkt, wenn man euch entweder kennt oder wenn man in eurem Restaurant gewesen ist. Da ist eine unheimliche Leidenschaft mit dabei. Also Passion First ist, glaube ich, unübersehbar und in dem Fall auch unüberhörbar. Und so ein bisschen ist das ja dann auch das Geheimnis eures Erfolges, wenn es ums Thema Wachstum geht, weil das ARK, also korrigiert mich da bitte, man hat den Eindruck, dass es sehr bewusst langsam wächst. Also keine große Expansion, es geht eher um Qualität, es geht um Teamstabilität, es geht um ein Format, das überschaubar bleibt. Also quasi, ihr seid ja quasi ein Gegenentwurf zur klassischen mehr Plätze, mehr Umsatzlogik. Mhm. Ich habe es gerade schon angesprochen, wenn man bei euch ist, ich möchte es mal ganz kurz für unsere Zuhörenden einfach mal ganz klar beschreiben. Ihr seid im Eppendorfer Weg, eine nicht enden wollende, sehr schöne Straße, die, wie es der Name Eppendorfer Weg schon sagt, in Eimsbüttel ist. Und ihr seid dort klein, aber fein, direkt neben dem Hatari, so ein Pfälzer Stube nennt sich, ein schönes Restaurant, eine moderne Kneipe. Links von euch ist, glaube ich, das Chin Chin. Mhm. Das heißt, es sind wirklich drei unterschiedliche Lokalitäten, die alle auf ihre Art und Weise bestechen und toll sind. Und wenn man sich also die goldene Mitte aussucht, dann seid ihr das. Ich war an einem der 10 Sommertage in Hamburg bei euch.
Das war wahnsinnig heiß.
Es war wahnsinnig heiß. Wir haben, ja, aber irgendwie war es toll, weil den ersten Gang und den Aperitif gab es also draußen auf eurer Terrasse. Und man wusste, man sitzt hier jetzt mit einer Handvoll Leuten, die alle aus dem gleichen Grund hier sind. Die gehen nämlich alle zum gleichen Zeit, anders als im Herlin beispielsweise, an den Tisch. Und dann wird das Essen ja mehr oder weniger die Gänge zeitgleich serviert. Und dieses weniger Plätze als Entwurf eures Raumes zeigt einfach auch Wirkung, weil man sich gleich dort drinnen sehr intim verbunden mit allen fühlt, obwohl man seine ganz eigene Grenze durch seinen Tisch gezogen hat und den Abend wirklich sehr alleine und sehr schön genießen kann. Also dementsprechend, um den Kreis zu schließen, wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass ihr das Wachstum ganz bewusst ganz, ganz langsam angeht.
Tatsächlich haben wir sogar jetzt entschieden, dass wir so ein bisschen einen Gang runterschrauben, weil wir gemerkt haben, okay, nicht, dass wir uns jetzt übernehmen irgendwie und noch mehr Gäste irgendwie platzieren, haben wir jetzt sogar ein bisschen reduziert mit der Gästeanzahl, damit wir nach wie vor immer noch happy sind mit dem, was wir schicken.
Ja, also ich glaube, es, ja, um auf die Frage irgendwie zurückzukommen, wo kommt das her, dass wir dieses sehr langsame Wachstum uns ausgewählt haben, auch relativ klar und das auch jetzt weiter, natürlich genauso weiterfahren, wie wir es immer gemacht haben. Wir sind ja irgendwie in so einer Welt gerade, die so beschleunigt ist, so viel Attention Grabbing die ganze Zeit. Das sieht man bei den sozialen Medien genauso wie im normalen Leben, wenn du bei der U-Bahn stehst und es gibt 20 Bildschirme, wo wieder neue Informationen auf dich prasseln. Und wir haben uns eigentlich auch gedacht, wieso nicht auch mal ein paar Stunden entschleunigen. Natürlich ist es für uns trotzdem recht zügig, ja, aber zu entschleunigen für den Gast oder ne, die Personen, die bei uns halt zu Gast sind, dahin zu kommen, sich ein bisschen verwöhnen zu lassen, ein bisschen Ruhe zu haben, vielleicht auch das Handy mal wegzulegen. Natürlich gibt's auch gutes Licht, falls jemand ein Foto machen will. Wir sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, aber genau, diese Entschleunigung, und die zieht sich halt bei uns auch durch, einfach aus dem Grund, dass dieses Hype-Cycle-Ding sehr oft dazu führt, dass du halt sehr, 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 sehr bekannt wirst, sehr schnell, aber da ist dann nicht genug dahinter, um das zu bestätigen. Und wir wollen natürlich nicht, dass Gäste zu uns kommen, sehr hohe Erwartungen haben und dann sehr enttäuscht sind oder so. Und ich glaube, dass die Gäste auf jeden Fall nicht enttäuscht sind bei uns, weil wir mehr Gedanken da reinstecken, wie es am Ende am Abend abläuft, darin, wie schnell wir jetzt die nächste Location öffnen. So.
Ja, man merkt es auch wirklich, und wenn man dir zuhört, kommen mir gleich ganz, ganz viele Fragen noch in den Kopf. Als allererstes, du hast gerade gesagt, gute Lichtverhältnisse, da möchte ich ein Veto einlegen. Wenn man von oben fotografiert, hat man von euren sehr schönen Birnen, die über jeder einzelnen Platz hängen, hat man leider einen blöden Schattenwurf. Also für all die Content Creator kann ich euch sagen, ihr müsst schräg fotografieren, weil ich war mit meinem jüngeren Bruder da. Immer wenn ich gut essen gehe, dann lasse ich meinen Bruder entscheiden, weil der sich da tatsächlich deutlich besser auskennt als ich. Um da auf den zweiten Punkt zu kommen, weil du gerade gesagt hast, sinngemäß, dass ihr euch auf den Gast einlasst und ihm eine sehr gute Zeit bereiten wollt und das Gefühl zu geben, hier wird sich um euch gekümmert. Ich habe so ein bisschen den Vergleich gezogen von der Atmosphäre zum Zeig von Maurizio Oster. Und zwar nicht, weil ihr euch gleicht, was das Restaurant angeht oder die Karte, sondern ich finde, ihr habt eine Küche, ähnlich wie Maurizio, die eine Hochküche ist, die Fine Dining ist, aber die man versteht. Ich finde es unglaublich soulfoodig, wenn ich das so sagen darf. Von denen, ich glaube, es waren 12 Gängen, hatte ich Und zwar nicht, weil die ersten fünf schlecht waren, sondern ab dem fünften oder sechsten Gang hat's ein nach dem anderen mal geknallt. Also es waren tolle Geschmacksexplosionen. Man hatte so das Gefühl von Fischstäbchen und Kartoffeln mit Spinat und Ei. Also diese Gerichte, wo so eine Gedankenwelt aufgeht. Und zwar nicht, weil sie danach geschmeckt haben, sondern weil sie so einen Spaß gemacht haben, weil sie im besten Sinne simpel rübergekommen sind und man einfach das Gefühl hatte, geil. Hier ist nicht nur unfassbar schön angerichtetes Essen, sondern danke, es schmeckt auch noch richtig gut.
Ja, schön, freut mich, dass es dir geschmeckt hat.
Das freut uns natürlich sehr. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall auch eine Lanze brechen können für unseren dritten Kompagnon, der halt einfach sehr Bock hat, eben genau diese Dinge, sich da jahrelang, monatelang reinzufuchsen, eben Soßen und Focaccia in unserem Fall.
Das ist ja sein Baby. Das Brot und der Sauerteig, der...
Ja, also das Brot war da wirklich zum da Niederknien und auch Grüße gehen raus an Sascha Stemberg, der Soßengott. Ihr habt da ein paar Soßen am Start. Das macht wirklich richtig Spaß. Und dann seid ihr ja für mein Empfinden verhältnismäßig günstig. Ihr seid mit 89 Euro gestartet, exklusive Drinks. Jetzt seid ihr auf total nachvollziehbare 99 Euro. Habt ihr euch angepasst? Ich meine, ich hätte auch während des Essens mal darüber gesprochen, ob so ein eventueller Michelin-Stern, oder dann hattet ihr ihn ja, glaube ich, genau, eine Preissteigerung nach sich ziehen muss. Fand ich auch super sympathisch, dass ihr gesagt habt, wissen wir doch gar nicht so genau, ob wir das machen müssen, ob wir das machen wollen, ob wir es machen werden. Also auch da hat man direkt wieder gemerkt, dass ihr wirklich so eine Philosophie verfolgt, die ja irgendwie ein bisschen gang und gäbe geworden ist, je jünger die Generationen werden, habe ich das Gefühl. Ob das jetzt die Jungs vom Klinker sind, ob das die kurze Zeit die 0,1 Bar gewesen ist. Jetzt seid ihr das, die Mädels von Chin Chin sind ganz genauso drauf, dass es wirklich gar nicht mehr darum geht, hier auf Biegen und Brechen Kohle zu verdienen, erfolgreich zu sein und im Idealfall vielleicht noch ein zweites, drittes und viertes Restaurant aufzumachen, sondern man hat wirklich das Gefühl, ihr habt eine Vision, die ihr peu à peu, Schritt für Schritt, ohne selber über die Beine zu stolpern, einfach mal guckt, wo sie hinträgt.
Ja, grundsätzlich war ja wirklich die Idee, dass wir ein Restaurant aufmachen oder damals ein Pop-up, das waren ja am Anfang diese Pop-up-Reihen, mit einem Konzept, das irgendwie Leute in unserem Alter auch anspricht. Also dementsprechend wollten wir den Preis so gestalten, dass man es irgendwie leisten kann. Klar ist viel Geld, aber ja, vergleichsmäßig moderat und in einer Atmosphäre, die irgendwie, ja, wo man sich wohlfühlt und man irgendwie den Zugang findet zu, ja, einem Konzept, wo du eben mal 10 Gänge isst.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, dass immer wieder Leute kommen, die sagen so, ey, das war das erste Mal, dass wir so essen waren.
So eine erste Fine Dining Experience haben wir
irgendwie abgeholt. Recht oft. Ja. Wir lieben ja, also wir privat gehen super gerne entsprechend essen. Klar, wir lieben es auch in Bistros zu gehen, aber wir lieben es auch mal Fine Dining essen zu gehen und irgendwie diese Welt so ein bisschen näher zu bringen mit einem Konzept, was irgendwie zugänglich ist. Das war so eigentlich die ursprüngliche Idee.
Ja, und da kommt wieder der Vergleich, den ich habe, dann versteht ihr wahrscheinlich, wie ich es gemeint habe, zu Maurizio. Ich finde, das ist auch so ein Restaurant, um einfach mal den ersten Stern zu erleben. Und zwar nicht, weil es ein erster Stern ist, der nicht so kraftvoll strahlt wie ein erster Stern, den jemand schon seit Jahren hat, sondern weil man einfach da etwas vor sich hat, wo man das Gefühl bekommt, ich verstehe, was gemeint ist.
Das ist authentisch.
Weißt du nicht, wie sie es machen, aber ich verstehe.
Ja, das ist authentisch. Das sind Menschen, die das halt mit Leib und Seele machen. Maurizio und seine Partnerin waren auch schon mal bei uns zu Besuch und kann ich mich noch ganz gut dran erinnern an den Abend und haben das auch sehr früh erkannt, dass wir schöne Dinge machen und haben das auch, glaube ich, sehr genossen und also ich kann da auf jeden Fall mit reingehen, dass das Leute sind, die diese Authentizität leben, die wir halt auch versuchen in unserem Konzept.
Ja, voll. Drin und zu haben. Wir machen das natürlich, also wenn wir reich werden wollen würden, dann würden wir natürlich jetzt das Menü nochmal 50 Euro teurer machen. Das ist aber irgendwie gerade gar nicht die Idee. Wir wollen ja irgendwie einfach uns selbst ein bisschen verwirklichen und das machen, was uns Spaß macht.
Und dann ist das ja auch nicht gegeben. Also wenn wir jetzt direkt 50 Euro drauf haben, dann kann es auch sein, dass die Hälfte der Reservierung abspringt, weil sie so, was ist denn das denn für Leute? Das ist echt nicht so feierlich. Wir haben, die Leute haben ja schon für 3 Monate reserviert. Jetzt irgendwie den Preis dann direkt anzupassen, sehe ich nicht. Und haben wir jetzt auch wirklich absolut nicht vor. Da haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber geredet jetzt. Was natürlich ein Faktor ist, ist Preise, die ansteigen. Also zum Beispiel bei Weinen, bei Getränken, da werden wir irgendwann in den nächsten Monaten was anpassen müssen. Das liegt aber, das hat aber auch gar nichts mit irgendeinem Award zu tun, sondern das ist einfach, das liegt in der Natur der Sache, dass wir halt ein nachhaltiges Konzept sein wollen.
Ehrlicherweise, was ich jetzt auch so super interessant bei euch finde, ist, dass ihr mit dem Arc, der jetzt an einem Punkt seid, an dem eigentlich viele aktuelle Gastronomiefragen aufploppen. Also wie baut man ein junges Fine-Dining-Restaurant ohne diese klassischen Luxusgesten? Wie arbeitet man fair mit Produzenten zusammen, ohne daraus nur eine schöne Geschichte zu machen? Also auch das muss man ja ehrlicherweise sagen, ohne irgendjemandem was unterstellen zu wollen, aber der oder diejenige weiß schon Bescheid, wer gemeint ist. Manchmal ist es ja zu schön, um wahr zu sein. Ich habe es jetzt halt live bei euch verfolgt und wenn man euch jetzt so zuhört, dann nimmt man es euch sowieso auch zwangsläufig im besten Sinne ab, dass ihr es wirklich ernst meint. Also wenn man euch sieht und auch euch zuhört, dann scheint es euch tatsächlich nur in zweiter oder gar dritter Linie darum zu gehen, am Ende des Tages damit steinreich zu werden. Aber wie bleibt man zugänglich, wenn man knapper wird? Wie hält man ein kleines Team und ein kleines Konzept stabil, wenn die Öffentlichkeit, der jetzt verbundene Hype mit Michelin, natürlich auch irgendwie einen Druck erzeugen und der Druck wächst? Also das sind ja alles ehrlicherweise Fragen, die jetzt bei euch ankommen, die ihr euch höchstwahrscheinlich auch stellt. Habt ihr da schon Antworten?
Also ich kann erstmal vielleicht ein bisschen ausholen, wie das dazu gekommen ist mit den Produzenten, weil wir hatten am Anfang, wir haben uns überlegt, okay, was können wir irgendwie in einem Restaurant bieten, was man sonst noch nicht so kennt, und haben dann überlegt, ja, okay, das wäre mega cool, irgendwie den Gästen die ProduzentInnen vorstellen zu können einfach. Also, dass sie genau kennenlernen, wer was uns liefert und in welchem Gang wer mit beteiligt ist. Und dann sind wir am Anfang ganz blöd einfach auf den Wochenmarkt gegangen und haben uns dann angeguckt, wer da so coole Sachen verkauft, und haben die angeschnackt. Das ging mal gut, mal weniger gut. Mhm. Und der erste Hof, den wir besucht haben, das war der Kleferhof. Lutz, der mit seinem Bruder wirklich sensationelle Tomaten produziert, also über 1000 verschiedene Sorten, alte Sorten, eigene Züchtungen, also malerisch schön im Sommer dort. Und ja, den haben wir dann gefragt, ob er jemand kennt, der irgendwie gut Milch produziert. Und dann war er so, ja, hat er jemand an der Hand, kann er uns die Nummer geben. Und so ist das dann immer weiter gewachsen und wächst immer noch weiter. Also wir lernen immer neue, tolle Leute kennen, die hier in Hamburg, Produkte produzieren, die wirklich total toll sind und die wir davor auch noch nicht so kannten. Mhm. Und das ist irgendwie toll, das irgendwie näher bringen zu können dann den Gästen auch. Und die Leute kennenzulernen, das sind ja alles verschiedene Charaktere einfach.
Ja, das sind irgendwie so Dinge, die wir auch, Joshi und ich waren dann auch irgendwie davor mal zusammen in Paris, und dann hat man sich das angeschaut, was macht Manon Fleury, was machen die im Datil, was so die ProduzentInnen angeht, oder wir haben Urlaub in Österreich gemacht als Kinder oder so, und man sieht halt diese Karten, wo halt irgendwie der Käseaffineur draufsteht oder in dem Fall dann einfach der Bäcker oder der, wie auch immer, die Forellenzucht. Und dann haben wir uns halt gefragt, wieso sieht man das nicht ein bisschen größer auf? Diese Leute sind ja absolut notwendig, um diese Konzepte überhaupt umsetzen zu können. Genau, und so ist dann halt quasi die Idee des Freundebuches, Freundinnenbuches entstanden. Und genau, wie Joshi schon gesagt hat, also wir sind dann erstmal über die Märkte gegangen, dann haben wir einfach mal angerufen, sind vorbeigefahren. Natürlich macht sich nicht vor, wir können nicht mit allen diesen Leuten jetzt jedes Wochenende auch noch irgendwie privat Zeit verbringen. Die haben auch alle sehr, sehr viel zu tun. Aber viele davon sind wirklich zu echten persönlichen auch Freundschaften geworden. Und das ist ja, zum Beispiel geil. Ja, das Feldgang zum Beispiel. Ja. In der Nähe von Wismar, Upal, Günther, Konstanze und dann quasi die Generation danach.
Ja, also das zeigt natürlich auch ganz genau, was ihr gerade erzählt habt, also dass ihr schon immer Augen und Ohren offen gehalten habt und irgendwie dafür plädiert habt oder euch dafür interessiert habt im ersten Moment eures Daseins natürlich. Wo kommt das eigentlich her, was ich gerade zu mir genommen habe und gefällt mir die Geschichte, wo es herkommt? Und da landen wir nun unweigerlich beim eingangs erwähnten Freudebuch, was eine sprichwörtliche oder eine buchstäbliche Freude tatsächlich ist, wenn man es in der Hand hält. Ihr habt längliche Karten, auf denen das Menü draufsteht. Mhm. Und hinter jedem einzelnen Punkt von diesem Menü stehen Ziffern. Und ich habe natürlich die Frage gestellt, die wahrscheinlich jeder stellt, der sich entweder noch nicht ausgekannt hat damit oder einfach nicht um die Ecke denken kann. Was sind denn das für Buchstaben, für Ziffern? Und siehe da, diese Ziffern sind also mit den Lieferanten und Lieferantinnen verbunden, die allesamt in eurem Freundebuch stehen. Das heißt, man kann am Tisch sitzend gemeinsam mit seinem Tischpartner sich genau angucken, wo kommt die Milch eigentlich her, die hier verarbeitet ist, wo kommt eigentlich dieses Ei her und was ist eigentlich mit dem Bärlauch hier los. Und dieses Buch, also ich gehe jetzt mal stark davon aus, Franz, dass du da deine Finger mit dem Spiel hattest, als Director of Art. Ich habe ja selber sehr lange in der Werbebranche gearbeitet. Das ist natürlich auf alle Fälle prädestiniert, Preise zu gewinnen, weil es so schön gemacht ist, mit so viel Liebe zum Detail. Das ist dann höchstwahrscheinlich genau das, wovon ihr geträumt habt, auch zu sagen, wenn wir schon unseren Gästen sagen, wo die Sachen herkommen, dann soll es auch geil aussehen.
Natürlich. Also ich glaube, wir sind da gestartet. Wir haben da tatsächlich eigentlich auch ein ganz tolles kleines Geschenk für dich dabei, was in die Richtung geht. Und das ist unser allererstes kleines Freundebuch, was wir irgendwann mal gemacht haben. Damals auch wirklich komplett mein Design mit dann unserem ehemaligen Kollegen Maxim, der sich da noch die ganze Nacht lang gequält hat, das zu binden als Fadenbindung.
Stimmt, das ist eine Fadenbindung.
Fadenbindung, genau. Und jetzt mittlerweile, wo wir dann auch mit, das haben wir jetzt mit Reset in St. Pauli gemacht und dann die Buchbinderei Erdmann in Blankenese, die halt um halt da quasi diese Thematik der Regionalität auch direkt wieder mal mitzuspielen. Da haben wir uns halt gesagt, okay, was ist irgendwie ein schöne Broschüre, die man sich so zwischendurch anschauen kann, während man dort ist zum Essen, aber die natürlich auch irgendwie als Coffee-Table-Ding längerfristig mal ganz gut funktionieren könnte. Und da haben wir eigentlich ganz schnell auch mit Janina zusammen, mit der wir quasi die Kommunikationsbasis für das Restaurant gebaut haben. Kleinen Shoutout hier an Janina, die einfach eine wunderbare Designerin ist und die mir dann quasi auch die Basis gebaut hat, mit der ich dann arbeiten kann. Und das Freundebuch besteht aus einer offenen Fadenbindung, als Broschüre mit Maschinengraupappe vorne und hinten, so doppelt gefaltet, auch aus der Idee raus, dass da auch mal ein Fleck drauf kommen kann und der auch sichtbar bleibt. Und man eine Zeit lang und man quasi jeden Abend so ein bisschen mit in das Buch auch mit rein nimmt. Und das wird dann natürlich ab und zu, muss es dann wieder ersetzt werden, aber einfach wirklich um diesen Abend nochmal ein bisschen klarer als irgendwie kleine Choreografie, kleines Theaterstück zu definieren, wo du dann Stück für Stück dich durch dieses Buch durch blättern kannst. Wo die Menschen drin sind, über die wir vorher schon geredet haben, mit denen wir zusammenarbeiten, aber eben auch ein kleines Interview, was unsere Werte so ein bisschen darstellt, Bilder vom ganzen Team, ein, zwei Rezepte, falls man Lust hat, sich das abzufotografieren oder so und zu Hause mal eine Focaccia zu backen, sich dran zu versuchen, zumindest. Und eine Chronik der Pop-Ups, eben, weil das ist im Endeffekt der rote Faden, der uns dahin geführt hat, wo wir jetzt sind.
Aber Wenn man sich das Ganze so anhört, dann wird sowieso klar, also es sind wahrscheinlich nicht nur die Freunde damit gemeint, die eure Lieferanten, Zulieferer und Co. sind, sondern irgendwie auch ihr selber. Also Joshua, Franz, Julian und eben angesprochen noch
Maxim und Luis.
Genau, danke. Das heißt, ihr seid von Anfang an sowieso eine Familie, ihr seid sehr mit euch und sehr unter euch und man muss sich dann ja trotzdem, oder ich stelle mir jetzt trotzdem die Frage, wenn man sich diese Geschichte jetzt ansieht, die noch nicht so lange geht, aber von Tag zu Tag schöner und größer wird, wann wird denn aus der Freiheit, die ihr für euch gepachtet habt, die so wichtig ist für euch, wann wird daraus eigentlich Verantwortung? Weil, also, oder anders gefragt, was verliert man zuerst, wenn ein Projekt professioneller wird? Also geht die Spontanität flöten, geht die Leichtigkeit flöten, ihr seid ja auch, ohne euch zu nahe zu treten, ihr seid ja in gewisser Weise hemdsärmelig und naiv an die eine oder andere Sache rangegangen und ganz bestimmt hat die nur deswegen genau so gut geklappt, weil ihr jetzt, ich möchte ihm gar nicht zu nahe treten, niemanden in der Küche vom Herr Lien hatte, der sagt, nee, so machen wir das hier aber nicht, sondern ihr habt wahrscheinlich Try and Error versucht, aber jetzt spätestens mit dem Michelin-Stern ist da ja dieses Unwort Druck, ist ja so ein bisschen da. Also wird aus Freiheit jetzt Verantwortung?
Ich glaube tatsächlich, war das erste Mal für mich, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wird's ernst, nach den Pop-Ups. Also wir haben anderthalb Jahre Pop-Ups gemacht. Das war schon cool, weil wir mal eine Woche dann ein Space bespielt haben und dann hatten wir wieder 3 Wochen frei. Und dann haben wir in dem Zeitraum was Neues gesucht und dann waren wir vielleicht mal einen Monat in einer verlassenen Villa oder wir waren einmal in einer Eisfabrik, die leer stand und haben da dann Pop-Ups gemacht für einen Zeitraum und hatten wieder frei. Also es war eine schöne Balance, weil es war intensiv Arbeit, aber dann auch wieder viel Freizeit. Und dann haben wir uns ja dazu entschieden, okay, wir brauchen eine eigene Infrastruktur, weil wir immer mehr eingelegt haben, weil wir ja eben mit demselben Portfolio auch durch den Winter kommen wollten. Das ging halt nur, wenn wir den ganzen Sommer fleißig Sachen einlegen. Und wenn du keinen eigenen Space hast, dann muss man ja irgendwie schauen, wo man das lagert. Dann hatten wir durch ganz viel Glück diese Location gefunden, wo wir jetzt sind. Und haben aber auch gewusst, wenn wir das übernehmen wollen, dann muss man einen Kredit aufnehmen. Und da mussten wir dann einen Businessplan schreiben, wo auch niemand von uns wirklich einen krassen Erfahrungswert hatte. Und wir uns einfach so ein bisschen reinfuchsen mussten, learning by doing.
Ja.
Und dann eben auch zur Bank gegangen sind. Und das war, glaube ich, der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt schon ein bisschen ernster.
Ja, ich glaube, es kam uns halt dann zugute. Ja, es war auf jeden Fall erwachsen. Also man musste dann so ein bisschen erwachsener werden und man hat halt dann auch den Druck, man muss das Geld ja auch irgendwann mal ein bisschen zurückzahlen. Ich glaube, wir hatten den Vorteil, dass ich dann doch so ein bisschen so den Volkswirtschaft, Betriebswirtschafts-Background habe, weil ich da den ersten Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht habe, dass es so eine kleiner Startpunkt war. Dann hatten wir super toll, du hast vorher schon die Jungs vom Klinker angesprochen. Wir haben halt so viel auch einfach von unseren gastronomischen KollegInnen hier in Hamburg gelernt. Ja. Durch diese Pop-Ups, also ja, bei Klinker halt dann irgendwie eine Woche zu sein, bei Salt and Silver, bei Steff im Weinladen. Also wirklich, wir haben halt Hamburg ja da abgespielt einmal und diese Leute haben ja auch ihre Einschätzung, ihr Knowledge mit uns geteilt.
Diese Stefanie Döring meinst du, ne, vom Weinladen?
Genau, und diese Bubble hier in Hamburg ist extrem stark. Die wächst auch immer weiter. Also ich glaube jetzt mit so Ugly Duckling oder also es gibt jetzt richtig coole Konzepte, die ja auch nachkommen, die ja auch zeigen, was sie können. Also wir lernen alle voneinander und genau da haben wir dann halt auch mal einen alten Businessplan bekommen und haben uns dann darauf basiert, hatten natürlich auch das ganz ganz tolle Glück, durch die Pop-Ups halt Zahlen zu haben. Wie nimmt jemand das an, was wir machen, unser Konzept, und genau, konnten das dann gut genug verkaufen, dass wir sogar so ein bisschen so eine Förderung bekommen haben und es hat eigentlich, ja, ist sich gut ausgegangen, aber du hast natürlich recht auf eine Art, dass wir auch einfach mal gemacht haben, zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, da bin ich Yoshi dankbar, weil Julian und ich da eine gewisse, mit einer gewissen Reserviertheit manchmal an Dinge reingehen. Und Yoshi ist halt jemand, der auch einfach mal macht, wenn alle anderen ein bisschen Sorge haben.
Ist halt ja auch noch, ist halt ein bisschen älter als ich.
Genau. und dann sind wir da teilweise halt einfach rein.
Joshua hat da wirklich noch die Unbekümmertheit aus der Jugend sich beibehalten.
Muss man ehrlich so sagen, ja genau, Joshi hatte halt auch mal Bock. Wir hatten alle die Vision, Joshi und ich hatten einfach diese Vision auch schon seit tot geredet, ne, seit Monaten. Und dann war es halt irgendwann so, hey, wir machen das jetzt, wir können das bei Valerie machen, wir machen das jetzt.
Ich glaube, der Moment, wo Yoshi ein bisschen strenger und ein bisschen mehr an die Konsequenzen denkt, das ist der Moment, wo er von Yoshi auf Joshua umstellt.
Das kann, das kann sehr gut sein.
Und nicht mehr Yoshi genannt werden will.
Also genau. für mich wird das nie ändern, aber.
aber dennoch, also ihr fahrt ein Konzept und ihr seid's auch. Ich glaube, wenn ich ein Adjektiv drunter schreiben würde, dann wäre es zugänglich. Würdet ihr das unterschreiben?
Ich hoffe es doch.
Ich hoffe auch.
Gut, dann muss ich jetzt aber etwas ketzerisch die Headline sagen. Ihr seid zugänglich, aber ausgebucht. Das heißt, es ist lange nicht möglich, übrigens schon vor dem Stern, bei euch einen Tisch zu bekommen, wenn man das gerne wollte. Das ist jetzt nichts Neues in einem Restaurant. Wer gut ist, der ist ausgebucht. Bei euch ist es aber allerdings so, das korrigiert mich, wenn ich es falsch sehe, am letzten Freitag des Monats wird das Tischkontingent für den nächsten Monat online gestellt. Und nach dem ersten Refreshen auf der Homepage ist eigentlich alles weg.
Ja, wir checken es auch nicht. Also es ist der letzte Tag im Monat, immer um 10 Uhr morgens, wenn wir die Reservierungen für den Folgemonat freigeben. Und wir verfolgen das ja dann auch nur über das Backoffice vom Reservierungssystem. Aber das ist wirklich absurd, wie schnell das geht. Und irgendwie finde ich das auch, also es ist krass, ja. Aber dass sich Leute wirklich einen Timer stellen und dann online sind. Also das ist schon krass. Also
das erwartet man natürlich überhaupt nicht. Und ich glaube, wir haben natürlich gemerkt, durch die Pop-Ups, so mit dem nächsten Pop-Up ging es immer ein bisschen einfacher. Auch wieder ein Weg, wo dieses, oder ein Ding, wo diese Pop-Up-Situation halt total geholfen hat, weil wir uns schon eine Art kleinen Gästestamm angebaut haben und auf den dann auch schon am Anfang ein bisschen zurückgreifen konnten. Ich glaube, wir hatten einen Abend oder so, dass wir geschlossen haben, weil wir keine Gäste hatten, ganz am Anfang. Und dann ging es recht schnell sehr, sehr gut. Das liegt halt an dieser Knappheit, die du auch vorher schon mal angesprochen hast. Ja. Ne? Also wir haben halt 16 bis 20 Plätze und 16 ist das Peak, würde ich sagen. Dann können wir genau das abfahren, was wir eigentlich abfahren wollen. Bei 20 wird es dann schon auch zornig für alle Beteiligten.
Ja.
Und wenn du dann 4 Tage die Woche aufmachst, was wir aber eben auch einfach dadurch, dass wir unser Team und uns längerfristig irgendwie fit halten wollen, machen wollen, dann gehen die halt schnell weg.
Ihr habt ja sogar, glaube ich, nachgebessert, in Anführungszeichen, den Tisch am Fenster gab es ja so nicht, den Hochtisch.
Nee, genau.
Das heißt, das sind zwischen 2 bis maximal 4 Plätze, die ihr da wahrscheinlich nochmal on top, das sind wahrscheinlich die 16 plus 4, die du gerade angesprochen hast. Vielleicht müsst ihr überlegen, man muss wahrscheinlich fast aufpassen, denn Ricky Savard sagt euch vielleicht ja auch was von The Seven Swans in Frankfurt, Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Bei ihm ist es ja ähnlich, ne? Also es ist ja das erste rein vegane Sternerestaurant Deutschlands. Oder vielleicht sogar noch weiter. Bei ihm war es ja so, dass sich jemand in sein Reservierungssystem gehackt hat.
Ja, das hat tatsächlich auch ein Gast von uns erzählt, dass er sich einen Bot geschrieben hat, so sagt man das.
Das geht mit AI mittlerweile auch recht einfach im Endeffekt. Ja, wollte ich jetzt gar nicht so. Scheiße, jetzt habe ich es gedroppt. Es geht tatsächlich relativ einfach, aber muss man natürlich, muss man sich die Zeit dann für nehmen.
arc.de/bot.
Das ist wirklich ein Ding, wo wir selber, wo wir halt auch nicht so richtig wissen, mit umzugehen, weil wir wollen ja auch keine Gäste, die frustriert sind, unseretwegen. Wir wollen ja, dass alle zu uns kommen und wir wünschen uns das ja sogar. Auch dieses Ding mit dem Reservierungstool ist jetzt einfach, um es für uns halt so manageable wie möglich zu machen, das ist halt einmal freigeschaltet, das ist einmal Arbeit und dann fährt das System, wenn alles klappt, alles routiniert durch. Aber eben, dass du dann auch Schwierigkeiten hast, wenn Gäste vorbeischauen und sagen, hey, ich würde eigentlich ganz gerne kommen, wie sieht das aus? Du kannst halt nicht so spontan sein. Deshalb haben wir die vier Plätze gemacht. Ja, jetzt fällt uns aber auf, natürlich, mit den vier Plätzen mehr bräuchten wir theoretisch eine Person mehr. Und das ist halt alles, ne, und das ist der Rattenschwanz, den alle Leute, die in der Gastro tätig sind, kennen. Man muss halt kalkulieren, wie es funktioniert. Und bei uns funktioniert es gerade so, wie es ist, ganz gut.
Und ich glaube, wir sind halt auch in diesem Space super limitiert, weil der Platz ist ja gar nicht da, in der Küche jetzt nochmal jemanden extra da reinzustellen, weil es ist einfach zu eng. Was aber auch irgendwie generell so Lagerflächen, die sehr begrenzt sind, uns schön limitiert und wir immer doppelt überlegen müssen, schaffen wir uns das jetzt an? Oder gönnen wir uns quasi den Platz für noch mehr Wein oder für was weiß ich?
Voll. Ja, ihr seid so ein bisschen wie so ein begehbarer Bulli von so einem VW-Bulli. Ja. Wenn man bei euch reingeht, sieht man einfach, wie genial, aber auch teilweise notdürftig hier nochmal was angebracht wurde, um was zu verstauen. Hier ist nochmal eine richtig tolle Konstruktion. Also vielleicht müsst ihr euch generell überlegen, würde ja so ein bisschen vom Klientel und vom Nachhaltigkeitsaspekt eventuell passen, ob ihr nicht eine Kooperation mit IKEA zusammen macht, die euch das Restaurant so ausbauen. Ihr habt es mir vor Ort auch erzählt, dieser Laden besticht ja auch nicht nur durch seine Küche und sein tolles Design, sondern durch das Ladenlokal, also diese unglaublich hohen Decken, es sind ja, glaube ich, 4 oder 5 Meter hohe Decken. Man kommt bei euch rein, man blickt direkt nicht auf die Küche, sondern in die Küche rein, weil die Küche ist einfach offen, was diesen sehr heißen Sommerabend übrigens noch hotter gemacht hat. Also man ist ja wirklich mittendrin statt nur dabei. Natürlich stellt sich mir da unweigerlich die Frage, auch wenn ich sie am liebsten damit beantworten würde, bitte tut's ja nicht, aber die Frage darf ja dennoch erlaubt sein, ob ihr irgendwo hinten im Kopf schon darüber nachdenkt, ob eventuell doch ein Location-Wechsel auf kurz oder lang passieren sollte, um euch eventuell noch ein bisschen mehr entfalten zu können?
Ja, wir haben da jetzt so viel Arbeit reingesteckt in diesen Space und das ist ja wirklich so, dass wir jetzt jedes Jahr eine große Renovierung vorgenommen haben, dass wir schon planen, da zu bleiben.
Ja, man hat sich fast so ein bisschen in diesen Ort verliebt. Also ich glaube, das ist halt einfach ein Teil des Teams. Du hast so viele Stunden reingesteckt, aber du hast natürlich auch eine Geschichte dahinter. Ich glaube, das ist halt einfach so toll, dieses Haus. Da war ein Bestattungsunternehmen drin vor irgendwie 100 Jahren. Dann waren da eine Kinderbuchhandlung drin. Zülke drin, Klinker. Also da ist schon so viel Geschichte drin. Wir haben die Mama von einem unserer ersten Kompagnons, Louis, hat letztens da auch,
magst du erzählen? Die Mama von einem Kumpel von uns, mit dem wir das Pop-up gestartet haben, die hat in einer Kartei, weil wie heißt das, in so einem Archiv, ein Bild von dem Haus gefunden, von vor 100 Jahren. Das ist ein Altbau, also das hat wirklich viel mitgemacht und es gibt ein Bild, was ziemlich genau 100 Jahre alt ist, wie das eben damals aussah. Und es war damals schon eine Markise vor der Tür. Also
die ist wunderschön, eure Markise.
Ja, danke. Die damals auch.
Ja, die
noch damals eine Straßenbahnlinie vor der Tür.
Straßenbahn, die da durchgefahren ist.
Reise Gehwege. Und ich finde das Tolle oder der schöne Gedanke daran ist irgendwie, wir wissen nicht genau, was da vor 100 Jahren war, aber dass da vor 100 Jahren schon Leute in dem Space gearbeitet haben, das finde ich irgendwie richtig cool.
Auf jeden Fall eine Ladenfläche und es gab noch viel mehr Ladenflächen da in der Straße zu dem Zeitpunkt. Die Stiftung Hollenbach, das ist unsere Vermietung, die haben das in diese Stiftung, dieses Haus mit eingebracht. Also das ist quasi auch der Start dieser Stiftung gewesen. Im Endeffekt fühlen wir uns da sehr, sehr wohl. Wir denken natürlich irgendwie darüber nach, kann man andere Dinge, auf die man Lust hat, längerfristig machen. Aber ich glaube nicht, dass das was an dem Kernrestaurant an sich ändert. Also das Kernrestaurant soll erstmal so sein und ich glaube, da gehen wir auch mit rein.
Wisst ihr, worüber ich nachgedacht habe? Ich habe mich ganz ehrlich gefragt, was ihr beide oder alle bei euch im Restaurant eigentlich nach dem Service, wenn also niemand mehr über Herkunft, Konzept und Produzenten und Produzentinnen sprechen will, was esst ihr dann eigentlich?
Oh, Focaccia.
Ja, nee, das kann ich nicht mehr sehen tatsächlich. Wenn man, ist ja egal, wie gut irgendwas ist, wenn man es jeden Tag isst, dann ist man irgendwann durch damit. Ja, früher, also vor 2 Jahren, als wir das Restaurant aufgemacht haben, sind wir versackt, haben ordentlich Wein getrunken. Das machen wir inzwischen nicht mehr. Das wäre, also es
ja, hat sich relativ schnell, ja, hat sich relativ schnell dann auf den Freitag, also den letzten Tag, dann limitiert. Die anderen Tage muss man halt einfach am Start sein. Da kann man nicht noch versacken.
Genau. Dann ist gut.
Mhm. Aber Essen nach dem Service, boah.
Ja, die Frage, die ich eigentlich jetzt so in den Raum stellen wollte, ist, ob ihr all diese Prinzipien, die ihr in eurem Restaurant sozusagen vorlebt und die Menschen erleben lasst, ob ihr euch irgendwann auch mal eine Pause gönnt, und zwar nicht, weil ihr etwas vorgebt und das privat gar nicht selber macht, sondern dass ihr irgendwann auch mal sagt, boah, jetzt habe ich gerade wirklich den ganzen Abend über Herkunft, Konzept, Produzenten und Produzentinnen, Freundebuch und so weiter gesprochen. Ja. Ich brauche jetzt einfach ein paar Chicken Wings, hau mal in die Fritte rein.
Ja, also.
Also ich glaube, du machst dich kaputt, wenn du zu dogmatisch bist. Und straight out, wir haben gestern auch einen Smashburger gegessen. So ist es nicht.
Wo habt ihr den gegessen?
Bei Superbad in der Schanze.
Superbad ist in der Schanze?
Ja, das war lecker.
Hört man viel Gutes.
Das ist ein cooler Space. Irgendwie sieht das so Severance-mäßig aus, ne, meintest du? Oder The Green Room. Das ist ein gutes Ding. Die machen das sehr solide.
Ja,
das ist nichts falsch machen. Könnt ihr denn, aber offensichtlich habt ihr die Frage gerade schon beantwortet, ohne zu wissen, auch da seid ihr offensichtlich eurer Zeit voraus. Ihr beantwortet mir Fragen, die erst noch kommen. Ich hatte mich nämlich tatsächlich gefragt, ob ihr noch irgendwo essen gehen könnt, ohne direkt den Raum, Service, Produkt, Preis und Haltung mitzudenken und zu gucken, könnt ihr auf die Schnauze fliegen.
Ich finde, zu kritisch essen zu gehen, da macht man sich ja selbst den Abend irgendwie kaputt. Auch wenn irgendwas nicht passt, ich versuche immer, wir haben eine gute Zeit zu haben einfach. Und dann auch vielleicht mal drüber hinwegzusehen, ob das jetzt eine 10 von 10 essensmäßig war oder servicemäßig, sondern ich finde es irgendwie schön, einfach mit Freunden eine schöne Zeit zu verbringen. Und dann kann ich da auch irgendwie, also nein.
Also nee, ich glaube, wir können da komplett abschalten. Also einfach nur gut. Natürlich, wir schauen genauer hin wahrscheinlich als andere Leute, aber da ist niemand, der sich da irgendwie... Ja, man erwartet da jetzt nicht komplett weggefegt zu werden und man freut sich, wenn man es wird.
Voll. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben uns in Paris so zum ersten Mal wirklich intensiver kennengelernt. Hat Franz gearbeitet beim Arc
de Triomphe. Arc de Triomphe Wrapped, das war von Christo und Jean-Claude, so ein Projekt, was noch umgesetzt wurde. Und ich habe ausgeholfen.
Sind mich tatsächlich.
Genau.
Da ich war ich zufällig auch in Paris.
Die auch den Reichstag verhüllt haben.
Genau, ne? genau.
Ja, und dann waren wir in Bistros, haben ordentlich Wein getrunken.
Also ganz, ganz klassisch in Paris kennengelernt. Ja. Das wird dann höchstwahrscheinlich auch der Namensgebung zugute gekommen sein.
So, natürlich.
Ihr heißt Arc.
Ja, ist tatsächlich so. Also Franz hat mir immer geschrieben auf WhatsApp, so er ist am Arc. Mhm. Da habe ich die Abkürzung auch zum ersten Mal gehört. Mhm. Das ist irgendwie hängen geblieben.
Wir hatten schon über den Bogen geredet davor, ne, den Bogen zu spannen zwischen dem jungen, erschwinglicheren und entspannten Konzept so und eben dem Fine Dining. Und dann ging sich das aus, ne? Also
was würde denn passieren, wenn die San Pellegrinos dieser Welt jetzt bei euch anklopfen und sagen, wir möchten gerne eine Partnerschaft mit euch?
Wir sind schon recht grundsolide, würde ich sagen. Wir haben das jetzt nicht irgendwo hängen bis jetzt, aber wir haben schon so unsere Werte auch einen Ticken runtergeschrieben. Das ist jetzt kein vollständiges Manifesto bis jetzt oder eine Constitution, aber wir sind uns schon bewusst irgendwie von Anfang an, dass wir verschiedene Dinge einfach beibehalten wollen. Mhm. Und ich sehe nicht, wieso man, ne, muss ja gar keine Namen sagen, aber verschiedene Marken macht halt keinen Sinn, dass es das bei uns gibt. Da kannst du dann zu ganz vielen anderen anderen Konzepten gehen, da kriegst du das. Bei uns werden halt die Produkte, die in Europa sind, was die Getränke angeht, und die Produkte, die in Hamburg und ganz nah um uns herum sind, was das Essen angeht, zelebriert.
Ja, also wir werden jetzt kein Restaurant auf einem Kreuzfahrtschiff aufmachen.
So schnell glaube ich nicht, dass das passieren wird, aber das ist natürlich auch jedem für sich erlaufen.
Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, als ich vom 0,1 beispielsweise sprach oder von euch sprach und ähnlichen Konzepten. Man beobachtet schon, dass sich die Gastronomie dementsprechend gewandelt hat, beziehungsweise an der einen oder anderen Stelle verändert hat, ne? Also wie sehen das denn die vermeintlichen Silberrücken? Also ihr bekommt das ja wahrscheinlich auch mit. Nicht zuletzt vielleicht im Palmgarten bei der Verleihung von Michelin, dass es natürlich auch viele, viele Köche und Köchinnen gibt, Restaurantbesitzer und Besitzerinnen, die seit vielen, vielen Jahren ihr Restaurant so machen. Und weil man das eben so macht, macht man das auch heute noch so. Werdet ihr da eher kritisch gesehen, werdet ihr unterstützend gesehen, werdet ihr fördernd gesehen, werdet ihr vielleicht sogar freudig beobachtet, dass sich der eine oder die andere denkt, das ist ja wirklich toll, wo der Trend hingeht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann sie gar nicht beantworten, ehrlich gesagt.
Also mir ist das sehr neutral vorgekommen,
ja.
Dieser Abend. Ich glaube, alle haben sich einfach gefreut. Wir haben Yoshis alten Chef getroffen, der war sehr happy über die Entwicklung von unserem Restaurant und war, glaube ich, auch stolz drauf, dass du jetzt einen Stern gekocht hast.
Ja, total. Also es war ja irgendwie auch ein schöner Moment einfach, dass wir da mit Christoph Rüffer bei dieser Verleihung waren, aber auch mit unserem Julian und meinem ehemaligen Chef aus Mannheim, dem Dennis Meyer, wo wir uns eben kennengelernt haben, der mit seinem neu aufgemachten Restaurant auch einen Stern dieses Jahr bekommen hat.
Auch so ein Full-Circle-Moment.
Full-Circle-Moment. Und der Sous-Chef aus dem damaligen Restaurant, der Niklas, der hat in Frankfurt ein Restaurant aufgemacht und hat dieses Jahr 2 Sterne bekommen.
Nicht im Florentin oder was?
Genau.
Genau, ja. The Dune.
Wir haben damals in Mannheim in der Emma Wolf gemeinsam gearbeitet. Und hätten uns niemals vorstellen können,
dass das... Klassentreffen, ne?
Ja, ja. Also total nett.
Julian noch mit der Mühle, also es war wirklich...
Ich hatte mal aufgrund einer Bekanntschaft einen Sommer, den ich so ein bisschen in Mannheim verlebt habe. Mannheim hat wirklich, finde ich, einen deutlich besseren Vibe, als man Mannheim nachsagt. Ganz abgesehen vom Wetter,
was
wirklich herausragend gut ist.
Ja. Das würde ich genauso unterschreiben. Ich bin Mannheimer und ich sage, das ist eine der besten Städte in Deutschland. Also es ist total toll,
es ist mega. Ich kann mich so gut dran erinnern, als wir in dem ersten vollständigen Pop-Up-Sommer haben wir ein Pop-Up in Luxemburg gemacht, das ist ja meine Heimat. Und wir sind über Mannheim gefahren. Nee, wir waren erst in Frankfurt und dann sind wir kurz Zwischenstopp in Mannheim. Dann haben wir da ein Kränzchen getrunken.
Ja, ein kleines Kölschkränzchen, das denken wir auch nicht, aber es gibt es auch gerne mal in Mannheim.
Auch in Mannheim, das war super toll.
Eine tolle türkische Szene, also viele, viele gute, sehr, sehr gute türkische Restaurants.
Und wie ich finde, mit Eis Fontanella, eine der besten Eisdielen sowieso.
Natürlich.
Grüße gehen raus an Dario Fontanella.
Der Erfinder des Spaghetti-Eis.
Weniger als der Erfinder des Spaghetti-Eis. So. Leider hat er vergessen, es sich patentieren zu lassen. Schade war gar nicht. Geschadet hat es ihm nicht. Im Café Florian haben wir da immer abgehangen. Hieß das nicht so?
Café Flo.
Am Wasserturm.
Das ist auch einer meiner Lieblingsplätze, da eine schöne Käseplatte essen und eben den besagten Kölschkranz trinken.
Und du hast die Nähe zu dem Wein und die Nähe zum Englischen Garten.
Ja, du kannst mit der Straßenbahn in die Pfalz fahren und dann bist du wirklich im Paradies. Ja.
Also ich finde auch, Mannheim kann man wirklich mal ein Shoutout machen. Ja. Übrigens, Shoutout kann an der Stelle ich auch nochmal machen. Freunde, sehr gerne den Podcast abonnieren. Und was wirklich hilft, ich weiß, ihr hört das nicht gerne, weil es Arbeit bedeutet, aber Kommentare hinterlassen auf den Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hört. Da können wir reinlesen und auch gucken, was wir besser machen könnten oder uns darüber freuen, was euch gefällt. Also bitte abonniert sehr gerne diesen Podcast. Im Idealfall macht ihr noch das sagenumwobene Glöckchen an. Dann bekommt ihr eine Notification, wann die neue Folge raus ist. Wir erscheinen 7-tägig mittlerweile, was auch gut ist, damit wir auch Menschen einladen können, die wir direkt spontan ansprechen, wie zum Beispiel Joshua und Franz, die so eine spannende Geschichte zu erzählen haben, die ja höchstwahrscheinlich oder ganz bestimmt absolut nicht auserzählt sein wird, sondern auf eine gewisse Art und Weise fängt es ja jetzt erst richtig an, weil ihr werdet jetzt ja, um es in der Sprache von Michelin beizubehalten, ihr werdet jetzt Gäste bekommen, die denken, es ist ein Stopp wert, mal bei euch einzukehren. So, es sei denn natürlich sehr schlau genug zu reservieren.
Ja, also die ersten 3 Monate sind ja erstmal dann die Gäste, die schon reserviert haben.
Das stimmt.
Ja. Und dann werden wir sehen. Aber wir sind schon sehr zuversichtlich, dass unsere Stammgäste auch wieder vorbeikommen.
Ja, stimmt.
Und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Mir gibt es tatsächlich auch eine gewisse Gelassenheit und Bestätigung, dass das schon passt, wie wir es machen. Und dass wir das so weitermachen können. Und natürlich haben wir den Anspruch, es immer weiter zu improven und uns zu entwickeln.
Mhm. Aber auch nicht tot improven. Also ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also dass man sich bewusst ist, eben zum Beispiel die Weinkarte ist jetzt irgendwie limitiert in ihrer Positionengröße, ja, einfach aus Platzgründen. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie noch 10 Kühlschränke kaufen müssen, aber vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin, die dann so in sich noch ein bisschen zu stärken. Aber sie ist ja auch jetzt schon super toll. Also man kann das so Stück für Stück so ein bisschen plätschern lassen. Ich glaube, uns stresst das eigentlich jetzt nicht so. Und wir wollen das auch nicht an uns ranlassen.
Nee, also wie gesagt, wirklich, also mir gibt das wirklich eine Ruhe. Gewisse Ruhe.
Hoffentlich und eine Reservierungslage, die sich darin so ein bisschen festigt auch.
Ja, voll.
Die Plakette ist ja noch nicht da, die kommt ja traditionell ein bisschen später.
Ja.
Unter uns gesagt, ich habe dem Stefan Feeth damals die Plakette abgeschraubt, ich kann die euch geben, dann könnt ihr sie schon mal ranziehen.
Hat sie zu Hause hängen.
Habe ich zu Hause hängen. Okay. Hab so eine kleine, hab so ein ganz kleines eigenes Restaurant gemacht und heimlich still und leise wird die Plakette dann angeschraubt. Joshua, Franz, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr den Weg ins Studio gefunden habt und bei Studio Gastro mal so ein bisschen intensiver davon erzählt habt, wer ihr seid, aber vor allem, wer das Restaurant Arc ist. Mhm. Ich finde es unglaublich spannend zu beobachten, mit welcher Zurückhaltung und fast schon Lässigkeit Joshua da sitzt. Also der hat gerade einen Stern gekocht. Also ich glaube, das muss man wirklich echt nochmal so richtig in die Waagschale reinwerfen und nochmal Glückwunsch rausbrüllen, weil es ist ja jetzt nicht irgendetwas. Es gibt zwar ein paar mehr Sterne-Restaurants als 2 und 3 Sterne, aber es gibt einfach hunderttausende mehr Restaurants, die keinen Stern haben. Also deswegen auch nochmal von uns, vom ganzen Team und bestimmt auch von der ganzen Stadt. Es wird viel über das Arc sowieso schon gesprochen, jetzt noch viel mehr. Herzlichen Glückwunsch daran.
Vielen Dank, Franz.
Glückwunsch an dich und deine Hirnzellen und deine Art direktorische Qualität, dass du da so ein Place to be geschaffen hast, der einfach Spaß macht, der in keiner Art und Weise und zu keinem Moment brüllt. Du kommst hier nicht rein, sondern diese Markise wirkt so einladend in seinem Gelb und seinem Weiß, dass eigentlich jeder weiß, selbst wenn es draußen pisst, ist drin die Sonne irgendwie am Start. Das Gleiche gilt höchstwahrscheinlich auch für Julian. Ich habe ihn vor Ort ja, glaube ich, auch gesehen, ne, yes, an dem Freitagabend.
Genau.
Auch ein guter Typ. Euer Service übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich hatte das neulich zu Imbusch und seiner reizenden Frau Sophie gesagt. Mhm. Ich war überrascht, als mein Bruder hat gezahlt. Ich war überrascht, wie viel Trinkgeld er gegeben hat und musste das mit ihm nochmal klären. Und er hat gesagt, du Sebastian, es war ein herausragender Service, das war jeden Cent wert. Du kannst mir gerne weniger geben, aber ich finde die 40 Euro in Ordnung. Und da muss ich sagen, habe ich drüber nachgedacht. Am Ende des Tages hat er nämlich genau das Richtige gemacht, weil er das Richtige gefühlt hat. Ihr seid nicht nur ein leckeres Restaurant und nicht nur ein freundliches Restaurant, sondern ihr habt wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und die habt ihr für meinen Geschmack auch hier heute in den Podcast gebracht. Dementsprechend bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr da gewesen seid. Und kann wirklich nur allen Menschen raten, bei euch mal vorbeizuhüpfen. Oder eher gesagt, am Ende des Monats, am letzten Freitag, so war das, ne? Mm-hmm. Nee, am Ende des Monats.
Am letzter Tag.
Letzter Freitag. So schlau zu sein, um sich reinzuwählen. Und so bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, euch noch was mitzugeben. Das männliche Gegenstück zur Bibliothekarin ist der Bibliothekarsten, falls ihr das nicht gewusst habt. Und in diesem Sinne bleibt mir nichts zu sagen, außer danke fürs Zuhören und ciao Kakao.
Ciao Kakao. Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends, ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion in Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.